Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Römerbrief, 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Da muss man ein bisschen mitdenken, aber ihr schafft das und ich erkläre nachher auch ein paar Sachen dazu. Römer 5, 1 bis 11. Weil wir nun durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung. Aber Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Vielleicht wagt er sein Leben für einen Guten. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Letzte Woche Sonntag, wir hatten Familiengottesdienst, wir sind nach Hause gefahren, meine Frau, meine Tochter und ich mit der Schwebebahn und dann durch Elberfeld nach Hause gegangen. Elberfelder Innenstadt im Winter, Sonntagmittag, da ist ziemlich tote Hose. Am Wall war eigentlich niemand unterwegs, nur eine junge Frau. Die ging da so an den Kaufhäusern entlang und sie verfiel immer wieder in betont natürliche Posen. Und 20 Meter vor ihr, rückwärts gewandt, ein junger Mann mit großer Kamera. Ich weiß nicht, hat er Fotos gemacht für Instagram oder hat er ein Video gedreht? Ich fand's witzig, so posierend vor Wuppertals architektonischen Schönheiten am Wall. Hab dann, weil ich's witzig fand, zu Hause meinem Sohn davon erzählt. Und er, ist 13, voller Respekt, das ist bestimmt eine Influencerin, die verdient eine Menge Geld damit. Ich habe mir erlaubt, leise Zweifel an dem hohen Verdienst anzumelden. Aber ich habe so gemerkt, wie in meinem Kopf so die Bewertungsmaschine ansprang. Was ist das denn für ein Lebensinhalt? In überteuerten Klamotten so aussehen, als wäre es das Schönste auf der Welt, vor Bausünden aus den 50er Jahren zu posieren. Oder vielleicht noch schlimmer, als Influencer-Boyfriend seine Freundin zu fotografieren, wie sie so aussieht, als wäre es ihr Lebenstraum, im Winter durch Wuppertal zu tänzeln. Und dann habe ich mir gedacht, stopp, wenn du jetzt einmal kurz die Perspektive wechselst, was haben die beiden wohl gedacht, als du gerade über die Straße gegangen bist? Wenn sie dich überhaupt wahrgenommen haben. Ein Mann mit komischen Haaren und mit einer Jacke, die gar nicht geht. Und so traut der sich auf die Straße, im Ernst. Und so guckt jeder mit seiner eigenen Perspektive auf die Welt und jeder beurteilt von seiner Perspektive aus. Und du kannst froh sein, wenn dein Leben deinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Aber es ist gar nicht so leicht, sich von dem fremden Blick und von den fremden Ansprüchen frei zu machen. Wie ist das bei euch? Seid ihr hübsch genug? Wichtig genug? Erfolgreich genug? Interessant genug? Tut ihr genug wichtige Dinge? Tut ihr genug gegen den Klimawandel oder für den sozialen Zusammenhalt oder für den Frieden auf der Welt oder für die Ausbreitung des Evangeliums? Gut, man kann nicht alles schaffen, aber tust du genug und hast du die richtigen Prioritäten gesetzt? Und siehst du dabei entspannt aus, das ist auch wichtig, glücklich, bewundert dich irgendjemand oder beneidet dich? Fragen über Fragen. Und wer hat eigentlich das Recht, die zu beantworten? Wer kann sagen, wann es genug ist? Woher weiß ich, wann es reicht? Oder heißt es dann wieder, ja, das musst du selber entscheiden, das musst du selber wissen, aber woher denn? Und woher weiß ich denn, dass gerade mein Maßstab richtig ist? Ich habe die Tage mal gelesen, diese Unsicherheit wäre ein Grund, warum Menschen sich radikalen politischen Bewegungen oder auch radikalen religiösen Gruppen anschließen, weil da sind die Fragen geklärt. Da weißt du genau, wer dazugehört und wer nicht und wo die Grenze verläuft. Und da weißt du genau, was du tun musst, damit du dazugehörst. Und wenn wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht so anfällig sind und deshalb schon wieder ein bisschen abfällig gucken oder denken, dann ist es vielleicht ganz gut für alle unter 70, sage ich mal, sich daran zu erinnern, wie soziale Medien funktionieren, zum Beispiel im Internet. Ja, wie sie mit ihren Like-Buttons unsere Sucht nach Anerkennung bedienen. Und dann guckst du doch nochmal, wer bei deinem Foto gefällt mir geklickt hat Und was soll ich sagen? Die Leute, die sich sowas ausdenken und die so Plattformen entwickeln, die sind ja nicht doof, das sind ja Profis. Die wissen, was sie tun und es funktioniert bei sehr vielen von uns erstaunlich gut. Bei mir zum Beispiel. Manchmal wünsche ich mir sogar meinen Gott so, als wäre er eine große Bestätigungsmaschine, die mir sagt, du bist okay, du bist einer von den Guten. Du bist was ganz Besonderes oder auf jeden Fall im grünen Bereich. Einige von uns waren beim letzten Kirchentag, da gab es ein Mottolied, Nummer 1 im Liederheft, das kam übrigens so eher aus der Frömmeren Ecke, bisschen so von der Bewegung so ähnlich wie wir. Und das hat das wunderbar schön ausgedrückt, dritte Strophe, was ich brauche, weißt du und bringst mich zur Ruhe, machst mir immer klar, ich bin wunderbar. Und manchmal brauche ich das. Wenn ich denke, ich habe es völlig verbockt oder so, manchmal brauche ich das, dass mir jemand Mut macht und sagt, komm, so verkehrt bist du gar nicht, ich bin wunderbar. Ja, das haben wir auch schon oft unseren Kindern gesagt, im Familiengottesdienst oder zu Hause, und manchmal müssen die das auch hören. Paulus macht es im Römerbrief aber anders. Und das ist ziemlich herb und da kommen wir gleich noch zu, aber ehrlich gesagt freue ich mich, dass er es anders macht an der Stelle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich für meinen Teil, ich fühle mich nämlich gar nicht immer nur wunderbar. Und wenn ich gerade mal so richtig ins Klo gegriffen habe oder vielleicht jemand ohne Grund übel verletzt habe, dann lasse ich mir das auch gar nicht so ohne weiteres klar machen, auch nicht von Gott, ich bin wunderbar, weil es nämlich so eigentlich einfach nicht stimmt. Ich bin alles Mögliche, vielleicht manchmal auch wunderbar, aber manchmal auch ein Idiot, manchmal auch ein Volldepp, das Wort mit A erspare ich uns jetzt an der Stelle. Ich glaube, die meisten von uns sind ganz oft einfach nur ganz popelige und durchschnittliche Menschen. Und da ändern auch ein paar ungekämmte Haare nichts dran. Und eigentlich wissen wir das. Wir sind nicht immer wunderbar und einzigartig. Und wenn alle einzigartig sind, dann ist einzigartig irgendwie auch nicht mehr viel wert. So. Wir brauchen einen Glauben, der tiefer geht. Wir brauchen einen Glauben, der auch für die gilt, die so eher Typ graue Maus sind und die man übersieht und wo die Fotos keiner angucken würde, wenn sie am Wall posieren würden. Wir brauchen einen Glauben, der auch die Unglücklichen tragen kann. Auch dann, wenn sie nicht sofort wieder happy werden. Wir brauchen einen Glauben, den auch Versager haben können. Und auch Gescheiterte und Gestrandete. Und Menschen, die schuldig geworden sind. Und das ist der Glaube, von dem Paulus im Römerbrief erzählt. Ich weiß nicht, wer den mal am Stück gelesen hat, kann ich nur empfehlen, ist aber auch ein bisschen anstrengend und ein bisschen schwere Kost. Es geht vor allem in den ersten 2,5 Kapiteln schon ziemlich herb los. Da wird ausführlich beschrieben, wie alle Menschen Anteil haben am Bösen in der Welt. Ganz Berlin braucht den einen Fernsehturm. Und wie sich keiner rausreden kann und wie sich keiner auf die Seite der Guten stellen kann. Und immer dann, wenn ich mich aufregen will und sagen will, ja, genau so sind die, dann geht mir Paulus mit seinen Argumenten hinterher, so lange, bis er mich stellt. Und bis ich am Ende sagen muss, jo, ich auch. Ich habe das alles auch in mir. Ich habe meinen ganz eigenen Anteil am Bösen in der Welt. Ich kann meine Hände nicht in Unschuld waschen, hat bei Pilatus schon nicht funktioniert. Ich kann keine Linie ziehen und sagen, hier bei uns sind die Guten und dort sind die Bösen. Sondern wenn wir wirklich eine Linie ziehen, dann stehen wir alle dort und hier ist es ziemlich leer. Und das, und genau das, ist für Paulus die großartige Pointe am christlichen Glauben und das ist das, was bei Paulus das Wort Gnade verdient. Menschen geben alles dafür, dass sie auf der Seite der Guten stehen. Sie strengen sich an und sie legen sich ins Zeug, sie vergleichen sich und sie konkurrieren und sie gucken auf andere runter und machen andere schlecht und sie wollen sich rechtfertigen und sich beweisen und sie wollen besonders sein, manche auch besonders fromm. Sie spielen Theater voreinander, sie verkrachen sich, sie verletzen sich. Und selbst wenn sie für andere da sind, dann kommen sie oft nicht von sich selber los, weil sie es tun, damit sie gut sind. Weil sie ja gut sein müssen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das in mir drin. Menschen sind so. Menschen tun sehr viel dafür, damit sie wissen, ich bin okay, ich bin einer von den Guten. Und Gott wird Mensch, nicht um den Menschen zu sagen, wie wunderbar sie sind, sondern um sie trotz allem zu lieben. Und Jesus geht zu den Menschen und er geht zu den Kaputten und zu den Ausgegrenzten und er geht zu den Stolzen und den Selbstgerechten und er bringt sie zusammen, wie der Vater im Gleichnis seine zwei verlorenen Söhne. Weil es nämlich da, wo Jesus ist, nicht drauf ankommt, ob du es richtig gemacht hast und auf welcher Seite du stehst. Weil sie nämlich beide geliebt sind und beide trotz allem. Jesus hat nicht gewartet, bis wir gut genug wären. Jesus hat nicht eine Linie gezogen und gesagt, also so weit müsst ihr mindestens kommen und dann können wir nochmal reden. Und er hat nicht sortiert und gesagt, ja gut, also die sieben Guten hier, für die kann ich sterben und die 35 anderen, ja. Nee. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und da finde ich dieses Bild von dem Fernsehturm, der sozusagen mit seinem Kreuz über der ganzen Stadt leuchtet, eigentlich ein wunderbar schönes und passendes Bild. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und wenn jetzt irgendwelche Turbo-Christen sagen, ja, das war damals am Anfang unseres Glaubens, damals waren wir noch Sünder, aber jetzt sind wir fromm, dann hören wir mal genau hin, wie Paulus weiterschreibt. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Nicht, weil wir uns so doll gebessert hätten. Wir sind immer noch Menschen mit ganz vielen Fehlern, sondern weil er uns vergibt. Für Paulus geht alles von Jesus aus und für Paulus ist alles Geschenk und ist alles Gnade. Und jetzt kann man fragen, ja, aber warum beschreibt er das so? Und ich glaube, er macht das nicht, um die Menschen schlecht zu machen, sondern er macht das, um uns frei zu machen. Gnade heißt nicht, du musst immer mit gesenktem Kopf rumlaufen und sagen, ja, ich bin eigentlich so ein schmutziger und schuldiger Mensch und ohne Gottes Erbarmen wäre nichts. Nein, Gnade heißt, du kannst mit dem Bewerten aufhören, völlig aufhören. Und wenn die Stimme in deinem Kopf oder die Stimme von anderen Menschen sagt, du bist immer noch nicht gut genug, dann kannst du antworten und sagen, es kommt nicht mehr drauf an. Ich kenne einen, dem kam es noch nie darauf an. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und wenn du umgekehrt merkst, wie du selber anfängst, andere zu verachten, wenn du diese Stimme in dir hörst, also besser als der bin ich aber schon, dann kannst du dir selber antworten und sagen, es kommt nicht mehr drauf an. Ich kenne einen, dem kam es noch nie darauf an. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Jo, jetzt ist vielleicht, der eine oder andere hat jetzt im Kopf, was man Paulus öfter auch gefragt hat, nämlich, also wenn man so glaubt und wenn man so denkt, dann macht doch jeder, was er will. Dann gibt sich doch keiner mehr Mühe. Ich habe den Reflex auch in mir, dass ich so denke. Ich glaube, das ist menschlich. Aber ich glaube, es ist ganz großer Quatsch. Denn wenn wir mal ehrlich sind, daraus, dass wir vergleichen, daraus, dass wir bewerten, daraus, dass wir Unterschiede machen und Menschen in verschiedene Schubladen packen, daraus ist noch nie ein besseres Miteinander gewachsen oder mehr Friede oder mehr Liebe. Das ist Quatsch. Wir haben es lang genug probiert, um das mit Sicherheit sagen zu können, es hat noch nie wirklich was Positives gebracht. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn ich weiß, wie sehr wir alle angewiesen sind auf Gnade und Vergebung, dann komme ich runter vom hohen Ross oder hoch aus dem Loch der Angst, wo ich mich klein mache, weil dann geht es nicht mehr um mich und wie gut ich bin. Dann kann es um den anderen gehen und um seine Sache oder um die Sache überhaupt, die uns gerade beschäftigt oder auch um die Sache Gottes. Weil für mich und für dich und für euch ist gesorgt. Und dann ist da noch ein interessanter Punkt in unserem Abschnitt. Es ist noch mehr Spannendes drin, aber den einen möchte ich heute noch hervorheben. Paulus schreibt, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Und damit bin ich bei meiner Influencerin am Anfang oder bei den bunten Urlaubsbildern, die ich auf Facebook poste, oder bei den vielen Gelegenheiten, wo wir uns präsentieren als strahlende, erfolgreiche Menschen, die immer glücklich sind und bei denen nie was schief geht. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wenn ich nicht mehr punkten muss, dann kann ich auch in dem Stück ehrlich werden. Dann kann ich sagen, dass ich manchmal auch echt unter Druck stehe. Dann kann ich sagen, dass ich manchmal echt Angst habe. Manchmal vielleicht auch vor Sachen, vor denen man gar keine Angst haben müsste. Dann kann ich sagen, dass ich in bestimmten Bereichen einfach nicht klarkomme. Dann kann ich mich den Dingen stellen und kann ihnen ins Auge sehen und dann mache ich vielleicht die gleiche Erfahrung, die Paulus hier in diese kleine Begriffskette packt, die ich sehr spannend finde. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Warum? Weil Bedrängnis bringt Geduld. Habt ihr alle schon erlebt, wenn ich was aushalten muss? Dann kann ich mir das gar nicht aussuchen. Dann muss ich zwangsläufig Geduld lernen und dann lerne ich zwangsläufig, dass ich nicht immer sofort das kriege, was ich will und dass es nicht immer nach meiner Schnauze geht. Bedrängnis bringt Geduld. Suche ich mir natürlich aus, wünsche ich mir nicht, aber ist so. Dann Geduld bringt Bewährung. Die bewährten Leute sind nämlich nicht die, bei denen nie was schiefgegangen ist, sondern das sind eher die, die an den Widerständen gereift sind. Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung. Und dann, das ist für mich wirklich spannend, dann sagt er als Letztes, und Bewährung bringt Hoffnung. Ich würde die Hoffnung an den Anfang packen und würde sagen, wenn du Hoffnung hast, dann kannst du auch schwere Sachen aushalten. Paulus packt sie an das Ende und sagt, wenn du aushalten gelernt hast und wenn du das mal durch hast, dann hast du Hoffnung, weil du nämlich am eigenen Leib erfahren hast, dass man auch leben kann, wenn nicht alles glänzt und funkelt. Und in diesem Sinn sagt er, sind wir sogar dankbar für die Bedrängnisse und rühmen uns der Bedrängnisse, weil das bringt Geduld, Bewährung und aus der Bewährung wächst die Hoffnung. Es muss gar nicht alles glänzen, Gott ist noch da. Und Jesus ist noch da. Gnade heißt, du kannst leben. Gnade heißt, du kannst dein Leben aus Gottes Hand nehmen, so wie es ist. Und du kannst dich Gott anvertrauen, so wie du bist. Und du kannst die Zensurmaschine im Kopf und diese ewige Bewertungsmaschine, die dich selber bewertet oder andere, die kannst du einfach mal abstellen. Ja, wenn es so einfach wäre, sagt ihr jetzt, ja, das stimmt, das ist nicht so einfach. Nur das, ich glaube, das ist was, worum man immer wieder beten muss, dass man auch ein bisschen über den Dingen manchmal stehen kann, dass Gott uns das schenkt. Und ich glaube, das ist was, was auch über lange Zeit in uns wächst und reift. Aber Gnade heißt, jo, du kannst den Maßstab beiseite legen, an dem du misst, wer wie viel wert ist, weil es kommt einfach nicht mehr darauf an. Du kannst leben, du kannst lieben, du kannst atmen in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und lieber Herr Jesus, ich wünsche mir, dass das in unseren Herzen lebendig ist und dass wir aus dieser Freiheit leben lernen. Amen.